Heute im Bird Gang Powerlifting Podcast. Wie lief denn eigentlich Konas Wettkampf?
Kona? Muss ich das seriös ansprechen?
Ja.
Warum du an deiner Erwartungshaltung arbeiten solltest.
Okay, das war jetzt ein bisschen sehr dramatisch. Noch ein bisschen weniger.
Und wie viele Warm-Up-Sätze brauchst du, um Spitzenleistung zu bringen?
Das ist schon geil.
Das ist einfach so unglaublich, unglaublich spannend.
Aber es ist schon geil.
Und dann noch richtig tief.
Einfach erzählen, erzählen. Ladies and Gentlemen, alles dazwischen und darüber hinaus, herzlich willkommen zum Bird Gang Powerlifting Podcast. Mein Name ist Falk Pommer, mir gegenüber sitzen wie immer mein reizender, mein liebenswerter Co-Host Maximilian Raabe und heute von den Toten auferstanden, so wie Jesus Christ am letzten Wochenende vor 2000.
Der war aber nicht so ein Masseschwein, als er aufgestanden ist, wie unser Gast hier.
Wow, der gute alte, der eine, der einzige... Konan Novak.
Oh, was geht, was läuft?
Ach, unglaublich.
Ja, meine Freunde und Freundinnen, wir finden uns heute hier zusammen, um einmal darüber zu sprechen, was der gute Kona am vorletzten Wochenende, bevor er von uns gegangen ist für ein paar Tage, so auf die Plattform gezaubert hat, beziehungsweise wie sein Weg dahin aussah, denn es gab das große KK, das Kona Comeback. Und ja, ey, wie geht's denn dir jetzt? Wie bist du so zufrieden mit deiner Leistung? Wie läuft's so? Alles okay?
Ja, das war auf jeden Fall, war ein sehr guter Wettkampf, muss ich sagen. Also jetzt geht's mir gut. Ich war ja jetzt die Woche, so wie Jesus von der 187 Straßenbande, weg und bin dann zu Ostern wieder auferstanden. Also ich war einfach krank. Ich hatte tatsächlich eine sehr starke Männergrippe.
Das ist tödlich meistens.
Das kann wirklich auf jeden Fall auch nach hinten losgehen. Und ja, zum Glück hatte ich da die ein oder andere Krankenschwester, die sich hier zu Hause gekümmert hat um mich. Denn sonst wäre es ja auf jeden Fall nach hinten losgegangen. Ja, aber das ist, glaube ich, der Klassiker. So nach einem Wettkampf krank sein ist irgendwie, gehört dazu wie die Taper-Woche.
Ist auch in Mode, ne?
Ey, ganz ehrlich, es schleppt sich halt aber auch wirklich jeder, ich darf nicht fluchen, jeder Mensch.
Wieso
zu einem nicht? Wettkampf, okay, es schleppt sich jeder Bastard zu diesem scheiß Wettkampf, komplett krank, und dann rede ich so mit jemandem,
so wie der rotzt zwei, einfach die ganze
zwei,
Zeit
drei
ins Maul.
Minuten so auf entspannt, ich so, ja, und wie war es bei dir zu einer Prep? Ja, ging, also ich bin halt noch ein bisschen krank, und rotzt da fünf Taschentücher voll, ich denke mir so, ja, okay, das war's halt jetzt komplett, ich bin nächste Woche krank, und dann war so, also Wettkampf am Samstag, es war dann Sonntag, ich war gesund, Montag, ich war gesund, ich gehe Montag, Nachmittag, liege ich so auf der Couch, so richtig auf entspannt. Alter, mich hat's mal nicht getroffen, geil. Montag nachts um 3, ich wache auf, mein Hals fühlt sich an, als wäre ein Krebsgeschwür drinne. Ich wusste schon, das war's wieder mal komplett die Woche.
Ja, ja, was? Ich weiß nicht, man braucht so ein Aftergame-Plan wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht, wie der aussieht, aber...
Ey, ich weiß jetzt auch nicht, was du da mit deinem After machen willst, aber wir können ja gerne mal über den Wettkampf an sich sprechen. Du meintest ja, das ist so ziemlich the perfect day gewesen für dich.
Ja, voll.
Carry uns mal durch. Erzähl uns mal, was da so passiert ist, was du dir vorgenommen hast, ob du das erreicht hast.
Also ich bin ja gestartet bei der steirischen Landesmeisterschaft. Ich starte in Österreich. Jetzt komplett. Also ich bin jetzt wirklich von Deutschland nach Österreich gewechselt.
Emigriert.
Richtig, auch im Vereinsportal des BVDK bzw. ÖVK. Und ja, dann war eben da die Landesmeisterschaft in Graz bzw. in der Nähe von Graz. Das ist so ungefähr 2 Stunden von Wien weg. Und ja, da bin ich dann zusammen mit meinem Team, mit meinem Verein, den Benching Bastards, bin ich dann dort gestartet. Und war eigentlich, wie du schon sagst, oder wie ich es auch schon gesagt habe, es war halt echt the perfect day. So, ich habe eingewogen mit 100,0 Kilogramm.
Ach so, aber für welche Klasse?
Für die 200 Kilo Klasse.
Ja.
Ja, aber hä?
Most obvious.
Warum? Was denn?
Ja, warum dann mit 100? Warum hast du nicht 105 eingewogen?
Ja, weil ich erstmal von der 93 ja gerade nach oben wechsel. Ich, also normalerweise
hält hier mich, also mir Vorträge hier übers Essen und was weiß ich.
Axel, du bist durchsichtig. Was erzählst du mir hier? Ja, ich hab halt, wann war das so im, nach der DM letztes Jahr, mir gesagt, yo, ich will halt in die 105 und hab das dann wirklich so langsam und konstant aufgebaut, sodass ich nicht nur ein verfettetes Fettschwein werde, sondern ja, möglichst effizient eben einfach aufbaue. Und jetzt habe ich noch 5 Kilo, bis ich überhaupt erstmal die Gewichtsklasse voll mache. Also sind wir, glaube ich, ziemlich gut im Rennen aktuell. Ja, hab eben mit 100,0 eingewogen. Bin auch früh, hab am Abend davor eine Pizza gefuttert. Am Früh bin ich ein bisschen später aufgestanden. Waage war, glaube ich, bis 8 oder so. Ich bin da so. Bis
8? Boah.
Ja, ja, oder 8, 8.30 Uhr. Ich glaube 8.30 Uhr. Ich komme da eben so 8.15 Uhr an, so als Letzter. Der eine, der die Abwaage gemacht hat, hat mich noch angerufen auf dem Handy. Ja, kommst du heute noch? Ich so, ja, ja, ich habe keinen Stress mit Gewicht machen. Ich wollte noch was frühstücken. Und ja, dann erstmal eingewogen und dann war es wirklich ein sehr, sehr cooler Wettkampf. Also da muss ich tatsächlich sagen, war mit, glaube ich, der geilste Wettkampf, auf dem ich bisher war.
Es sah auch sehr fresh aus, muss man mal ja ganz ehrlich sagen. Also Stream hat ab und zu mal ganz schön hart gelaggt. Das war eher uncool. Vor allem, ich glaube, dritte Beuge oder so bei dir.
Ja, dritte Beuge war hops. Ja, ja.
Nicht so aber nett, aber ja, aber es sah sehr cool aus. War so ein bisschen dunkler, ne, alles.
Ja, das war ziemlich zumindest geil gemacht, so weil wir haben ja hier in Österreich die Rising Productions. Das unter anderem auch von Manuel Ried, der ist ja auch einigen Begriff. Und die machen eben ja so Streaming-Media-Technik, gerade für solche Events. Und die haben sich da richtig, richtig krass Mühe gegeben. Also mehrere so Live-Kameras waren da, aber auch einer, der die ganze Zeit so mit so einer portablen Kamera rumgelaufen ist. Und das wurde dann auch gestreamt. So, und dann gab es natürlich immer so ein paar geile Momente. Und das war schon sehr cool. Und ja, es war alles ziemlich dunkel tatsächlich. Die Plattform war halt so voll hell erleuchtet und du hast eigentlich von dieser ganzen Masse da nichts gesehen von den Leuten. Das war auch ziemlich cool, weil ich finde, es gibt nichts Unangenehmeres, wie wenn du deine dritte Beuge machst und irgend so ein, weiß ich nicht, Typ zieht sich da vor dir seine Leberkassemmel rein. Das ist wirklich sehr unangenehm. Ja, aber das war auf jeden Fall sehr cool gemacht und man hat sich da auch wirklich als krasser Athlet gefühlt in dem Moment, auch wenn es nur eine Landesmeisterschaft war.
Das ist schon eher die Ausnahme für Landesmeisterschaften.
Ja, ich denke auch. Also, wie gesagt, so, ich habe bisher wirklich noch keine so eine krasse wie sagt man, Performance gesehen, so von was die aufgebaut haben und einfach dieses ganze Event war richtig cool gemacht.
So, jetzt reden wir mal von deiner Performance. Was hast du denn rausgeknallt?
Ich habe gemacht 245, 155, 305 für
und das,
705 Kilo total.
Das waren auch alles Wettkampf-PRs? Oder war
Bank das waren tatsächlich alles Wettkampf-PRs, ja. Ja, ja. Also Folge waren 20 Kilo Wettkampf-PR.
Bank 20 waren, Kilo, Alter, das ist schon knackig.
Ja, das war wirklich gut. Bank waren 5 Kilo Wettkampf-PA. Da bin ich auch echt happy drüber tatsächlich. Also die Prep lief ja nicht so Bombe, aber immerhin 5 Kilo Wettkampf-PA und heben war auch ein 5 Kilo Wettkampf-PA. Also insgesamt 30 Kilo PA gemacht im Total. Ja.
Hast du mal mit Dots verrechnet, ob das schon mehr geworden ist?
Ja, es ist ein bisschen mehr geworden. Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht. Ich werde es gleich nochmal nachschauen. Ein paar Dots mehr, aber Dots interessiert ja auch keine Sau. Ne?
Im Dschungel gibt es auch
wirklich
keine
Dots. Wenn du einfach stabil aussiehst, wenn du 105 Lean und Prall auf die Plattform bringst, so, da fragt auch keiner über die Dots nach.
Muss man aber auch mal ehrlich sagen, dass dein Look jetzt dieses Jahr den vom letzten Jahr nochmal ganz massiv getoppt hat, würde ich sagen.
Ja, ich habe tatsächlich auch mir im Stream gedacht, Alter, ich sehe schon relativ breit aus. Das war ein richtig Überraschungsmoment. War sehr lustig auf jeden Fall, weil sonst, ich habe halt auch nie so irgendwie krasse Bilder oder sowas von mir bekommen und ich habe halt dieses Fotopaket gebucht und die sind so verdammt gut geworden. Also erstmal gutes Fotopaket, aber auch gutes Gesamtpaket auf die Bühne gebracht.
Gutes Model.
Es war sehr gut, ja.
Also erzähl mal, wie lief denn, du meinst ja, dass deine Bank jetzt eher so suboptimal lief, was die Prep anging. Was war denn da los und wie habt ihr das bewältigt?
Ich hatte vor, ich glaube so 6 Wochen war das ungefähr, hatte ich eine Zerrung in der rechten Brust. Es war einfach bei so einem richtigen random
Warm-up.
Ich habe da irgendwie, glaube ich, so 145 gedoubled und wollte irgendwie auf 150, 152 für zwei. Und bei der zweiten Rap, als ich so von unten losgedrückt habe, habe ich sofort so ein Stechen, Ziehen, keine Ahnung, sowas gemerkt. Und ich wusste schon, oh, das ist gar nicht gut gerade. Und das war dann auch echt recht schmerzhaft so über die nächsten Tage. Ich habe dann wirklich auch, ich war dann zwar gleich am nächsten Tag wieder im Gym, aber ich konnte nichts irgendwie rückbewegungsmäßig machen und auch die ganze erste Woche ging eigentlich nur, glaube ich, so bis 70 Kilo oder sowas. Was schon mal nicht schlecht ist. Also es ist nochmal nichts Abgrisse, musste nicht zum Dr. Rich. Aber war trotzdem ja ein bisschen scheiße, weil Bank lief echt krass gut. Ich habe, glaube ich, konstant für 8 Wochen jeden Tag, also jeden Banktag irgendwo irgendwie ein PR geschoben. Egal, Volumen PR, RPE PR, keine Ahnung. War auf jeden Fall sehr cool. Dementsprechend, ich hatte dann mit PT and Plans. Wir sind doch alle bei PT and Plans, oder?
Ja. Ach, der PT. Der alte Piet.
Der Peter Pflanze.
Ja, oder ich war dann bei Emily und zusammen mit Julian, Shoutout Julian Siefecke, mein Löwe, mein Bär, mein Igel, haben wir dann die Brust wieder ein bisschen zusammengebastelt. So dass ich dann sogar noch am letzten Banktag der Prep, also in der letzten Peaking-Woche, meinen ersten Bank-Single der Prep drücken konnte.
Nice.
Ja, dann lief es ja mehr als erfolgreich eigentlich unter den Umständen.
Ja, also ich habe halt überhaupt nicht mit Pausen trainiert, einfach weil diese unterste Position.
Ja, Pause kommt doch im Wettkampf eigentlich.
Ja, Pause kam wirklich im Wettkampf.
Die kommt auf jeden Fall im Wettkampf. Junge,
willst du denn nicht? Judge hat, glaube ich, Picknick noch gemacht zwischendrin. ich hatte halt in dieser untersten Position immer voll diesen Erwartungsschmerz und auch wirklich noch so ein bisschen Schmerz. Und ich wollte einfach so schnell wie möglich immer aus dieser Position raus. Deswegen habe ich auf Pausen komplett geschissen. Und ich meine, mir war das Risiko natürlich bewusst, dass es sich da nicht ganz so geil anfühlen wird. Aber hey, ich denke, an dem Tag wären auch 57 wären auch gegangen, so. Mhm.
Also, du musst ja auch abwägen, ne? Mit was wäre passiert, wenn du jetzt pausiert hättest? Dann hättest du wahrscheinlich 30 Kilo weniger nehmen müssen und hättest auch nichts gebracht.
Ja, das war einfach wirklich alles ein bisschen suboptimal. Aber das gehen wir jetzt wieder an. Ja. Und sonst war, also mein Highlight war auf jeden Fall die Beuge. Die Beuge lief in der Prep sehr, sehr gut. Und ich hatte mir auch wirklich gesagt, nach der DM 2023, da habe ich wirklich in der Beuge reingeschissen, dass ich auf jeden Fall kein One-Trick-Wonder sein will, kein One-Lift-Pony. und ich wollte halt unbedingt wirklich eine gute Beuge aufbauen. Ich habe mir wirklich das ganze letzte Jahr so geisteskrank den Arsch für die Beuge aufgerissen, wirklich. Und da waren sehr viele so schlechte Momente dabei, da waren sehr viele gute Momente dabei. Aber overall, muss ich sagen, hat das dann für meine Versuche waren 2,25, 2,35, 2,45. Richtig basic. Aber ich muss sagen, ich hätte mir zu 100% 2,50 an dem Tag zugetraut.
Ja, also, das ist ja geil für den Kopf auf jeden Fall.
Safe. Und die wären auch gekommen. Also die waren auf jeden Fall, die 2,45 waren leichter als die 2,40 im Peking. Wenn die nochmal angeschaut werden wollen. @kona_dh, ihr wisst Bescheid. Die waren verdammt schwer. Da habe ich mir gedacht, boah, wenn ich 2,40 wieder machen kann, wäre geil. Und ich habe dann zu meinem Betreuer gesagt, ja, also, er könnte schon so 2,42 machen. Und er guckt mich so an, du machst jetzt 2,45. Ich so, okay, ich mach 2,45.
Okay. Ja.
Okay, Daddy.
Der kleine Corona hat dann einfach gemacht.
Hat er auf jeden Fall gemacht, ja.
Ja, und da muss ich echt sagen, da bin ich schon ein bisschen stolz auf mich, weil ich habe wirklich so viel Arbeit in die Beuge gesteckt und so viel Frustration gehabt und alles. Das hat halt doppelt und dreifach geschmeckt.
Ja. Wir hatten ja schon mal uns drüber unterhalten. Kannst du nochmal für die Zuschauer so ein bisschen zusammenfassen, was du genau gemacht hast? Du hast schon gesagt, halt, Accessory ist richtig geballert, glaube ich.
Und also vor allen Dingen mental war es ja viel, ne? So gerade Belt Squat und Leg Press habe ich wirklich sehr ernst genommen und die auch wirklich richtig schwer trainiert. Also wirklich so im Bereich jetzt 7-8 so. Was natürlich auf der Beinpresse wirklich eklig ist. Und wirklich auch bis mir, oh, ich weiß noch, die eine Beinpress-Session. Ich habe da so 12er oder sowas gemacht. Und ich habe dann auch, ich verfalle da so ein bisschen ins Muster, dann auch so eine Pressatmung zu machen, wenn es schwer wird. Alter, ich habe wirklich alles doppelt gesehen nach diesem einen Satz. Da war mir richtig so bewusst, fuck, das solltest du nicht nochmal tun. Und am nächsten Tag bin ich auch den ganzen Tag mit so einem Schwindel rumgelaufen, weil mir einfach so ein bisschen... Ja, ich glaube, es war einfach ein bisschen abgeschossen in dem Moment.
Ja, hast du auch mehr gemacht davon, von so Belt Squats und Leg Press, oder hast du jetzt einfach härter gepusht in den letzten Blöcken?
Wir haben immer nur, ich habe gemacht 2 Sätze Leg Press am Montag, 2 Sätze Belt Squat am Mittwoch und dann habe ich am Samstag noch relativ leichtes Single Leg Leg Press gemacht, so ein bisschen auch für Adduktor Health und so. Also 2 Sätze sind nicht viel, aber dann habe ich halt Montag und Freitag immer noch normal gebeugt und ist schon ein recht gutes Gesamtvolumen gewesen. Ich habe das auch in den letzten Peaking-Wochen ziemlich gemerkt. Da haben mir dann echt die Quads einfach schon so wehgetan. Die haben wirklich so gestochen einfach. Das ist bei mir immer dann so ein erstes Fatigue-Zeichen. Da weiß ich, okay, das ist ein bisschen, jetzt wird's zu viel. Ja, aber dann haben wir halt noch ein bisschen weiter gepusht.
War gut. Aber hat ja anscheinend gut funktioniert. Und wenn du halt gestruggelt hast und am Wettkampf ging dann einfach deutlich mehr, hat ja auch anscheinend der Taper oder das Peaking oder das rein trainieren super gut geklappt, oder nicht? Habt ihr das auch anders gemacht
dieses Mal? Ja, tatsächlich. Also mein Taper war echt ganz anders. Ich hatte sonst immer Freitag schwer gebeugt. Und in der letzten Peaking-Woche haben wir Freitag nur gebencht und die schwere Beuge auf Samstag gelegt, dass ich zwischen schwerem Mittwochheben und Samstag Beuge noch ein paar oder noch ein bisschen extra Rest habe. Und dann habe ich daraufhin am Montag mein letztes Mal gehoben im Taper und Mittwochs letzte Mal gebeugt im Taper bis Last Warm-Up. Und da habe ich mich dann echt gut gefühlt. Also ich muss sagen, so im Warm-Up selber habe ich richtig gemerkt, Alter, das ist richtig Dampf da. Geil.
Also vorher eine ganze Woche quasi dann nicht mehr gebeugt vorher und jetzt
ja, genau.
3 Tage?
Nee, Mittwoch nee, quasi. Nicht ganze Woche. Ich habe Mittwoch und dann Samstag gebeugt. Also Mittwoch im Taper und dann Samstag war der Wettkampf.
Das genau, ist fast nee, ich meine jetzt davor. In der Prep davor meine ich. Da hast du die ganze Woche nicht gebeugt.
Da habe ich am Montag gebeugt, ja. Aber da hat mir das so ein bisschen in den Wettkampf reingetapert, dass so Woche 4 ist die schwerste Woche. Das heißt, Woche 4 ist am meisten Performance. Aber ja, es war auf jeden Fall nicht so effizient wie das jetzt.
Ja. Ich hätte mal eine Frage zu deinem Deadlift. Ja. Einfach nur mal so selbstwahrnehmungstechnisch. Ja. Würdest du sagen, dass in deinem Drittversuch an der Abwärtsbewegung war?
Nee, weil ich habe 3 weiße Lichter bekommen und wenn du Stress willst, sag Bescheid, ich stech. Also ich hab gemerkt, dass es ein bisschen Abwärtsbewegung wird, weil mir nämlich oben im Lockout der Hook aufgegangen ist. Oh, aber shit. Der ist nur ein kleines bisschen gerutscht, weil er einfach nur sich Haut abgezogen hat.
Weil er einfach Hook war, deswegen.
Wow. Just wow.
Ja, guck einfach mal, falls du ein Reel, was noch nicht draußen ist.
Stimmt, ja. Ach
so, okay.
Ja, da wird richtig hart geschossen. Da machen wir einen Co-Autoren-Post raus. Also du und ich,
Kona. Ja, also ich muss sagen, ich habe auch gedacht so, fuck, das war's. Ich bin immer noch ein 695 Totaler. Oh nein, ich muss mir auf ewig das anhören. Kona hat seinen dritten Deadlift nicht bekommen. Aber ich muss sagen, Im Video oder in dem Video, was ich bekommen habe, schaut es auf jeden Fall ein bisschen klarer aus. Mhm. Da finde ich, sieht es ein bisschen aus wie Downward Movement. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man, dass eigentlich nur mein Oberkörper kippt und nicht die Stange an sich. Und genauso hat das dann, oder diese zwei Judges, die da saßen, mit denen ich da noch dann ein bisschen gequatscht habe, die haben auch gesagt, so für die hat es in dem Moment ausgesehen, als wäre das mein Oberkörper, der halt einfach ein bisschen nach vorne kippt und nicht die Stange. Und da haben sie halt gesagt, so, es heißt ja im Zweifel für den Athleten und nicht im Zweifel gegen den Athleten. Und deswegen haben die dann so entschieden. Und da habe ich mir
komplett gedacht, legit. Okay, komplett passt. Legit.
Also, ne, ich, das ist halt immer so eine Sache. Ich glaube, die meisten sagen sich so, oh, im Zweifel gegen den Athleten, haha, den werde ich mal richtig so. Aber, Maxi macht einfach Entengeräusch dann darüber. Aber es ist ja eigentlich, heißt ja wirklich im Zweifel für den Athleten. Und da muss ich auch sagen, ist das voll okay.
Ja.
Dreiweise dichter, Baby. Let's go. Das war übrigens der längste Deadlift Grinder, den ich in meinem Leben jemals gemacht habe. Also.
Ja, der war auf jeden Fall sehr stabil.
Ich bin sehr stolz tatsächlich, dass mein Hook so hält, weil der hat ja dann auch immer noch gehalten. Aber das waren auf jeden Fall Panache would be proud of me. Ja.
Ja, sick, sick. Also abschließend ein stabiles 705 Kilo total, damit bis jetzt in den Club der 700er eingetreten.
Richtig.
Und
jetzt into the 800.
Ja, let's go.
Also ist noch nicht vorbei. Sagst, das Momentum geht noch ordentlich weiter und da ist noch lange nicht zu Ende.
Safe. Also ich bin jetzt in meinem, jetzt fängt gerade das vierte Jahr Powerlifting an. Wenn jetzt das mein Limit ist, das wäre ein bisschen frech.
Was können wir künftig von Kona erwarten?
Weiß ich nicht.
Also wann sehen wir dich das nächste Mal auf der Plattform?
Ach so, der nächste Wettkampf ist natürlich Storz. Staatsmeisterschaft.
Die ist
KDK an. 2024. Im Das Gym. Dem Gym aller Gyms. Das Gym 2.0.
Das Gym. Nice.
Ja. Die ist im September. Ich glaube Ende September. Also ich bin 24 weeks out.
Let's go.
Damit kann man auch gut arbeiten.
Safe, das
klingt
ist
gut. Falk, wie sieht's bei dir aus? Wann ist der nächste Wettkampf? Ist schon was geplant oder erstmal wieder auf Kurs?
Das steht absolut in den Sternen, Alter. Also, ich werde jetzt diesen Monat, also es ist jetzt April, diesen Monat werde ich den nächsten Step in der Rehab gehen. Das heißt, ich treffe mich nochmal mit Emily und bespreche den weiteren Plan, was meine Tendinopathie angeht. Denn ich würde schon sagen, dass es sich insgesamt verbessert hat. Ich habe jetzt aber auch, nachdem ich in Kroatien war und es sich da nochmal richtig hart verschlechtert hat, auch die Intensität nochmal eine ganze Spur runtergefahren und nochmal mehr Fokus.
Warst du Kroatien?
Zur EM, mein Boy. Vor zwei Wochen.
Ach ja, stimmt. Ja, sorry.
Ja, nö, alles gut, alles gut. Ist ja in Ordnung, dass du dich nicht für mich interessierst.
Ja, ich habe dich stumm geschaltet auf Instagram, sorry.
Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Naja, und da war es ja dann nochmal richtig scheiße, da konnte ich ja dann gar nicht mehr richtig laufen. Das hat sich dann aber innerhalb von ein paar Tagen wieder verbessert. Die Woche drauf dann so wenig wie möglich Last drauf gegeben, also so Bodyweight, Headfield Squats, mehr oder weniger Headfield Squats. Ich habe mich so am Cage festgehalten und habe einfach versucht, ein bisschen nach unten zu kommen. Und ja, das ist jetzt in den letzten zwei Wochen wieder besser geworden. Ich kann die Headfields jetzt auch wieder ein bisschen beladen. Jetzt auch nicht viel. Ich habe heute 110 gemacht für zwei Zehner. Ich konnte jetzt letzte Woche 120, glaube ich, wieder Tempo beugen für Fünfer. Das ist auch Pain, Alter. Wer macht denn Tempo Fünfer, Junge?
Richtig. Ich habe heute halber Fünfer gemacht und ich weiß schon ganz genau, das shit is about to get real.
Gar keinen Bock.
Junge, ich wurde noch nie von einer Stange so nach vorne geschmissen wie vom Halber.
Der Halber. Ja, und deshalb ist es wirklich noch gar nicht abzusehen, wann ich wieder auf die Plattform steppe. Also bin ich wahrscheinlich in Berlin das erste Mal seit keine Ahnung wie vielen Jahren nur als Betreuer da. Aber das ist auch völlig fein. Das ist völlig
fein. Aber dann für den geilsten Boy ever, oder was? Ja, kann ich dich schon mal buchen?
Na, aber auf jeden Fall. Na, aber auf aller Fall.
Ich habe nämlich eine Zusage bekommen fürs Raw Meat. Das wird jetzt für mich meine.
Okay.
Mein
sehr fresh.
Reinstallationspunkt.
Ja, und ja, sehr nice.
Bei mir sieht es auch gerade mega geil aus. Ja. Ich mache jetzt den ersten Deload nach 80 Wochen mal wieder. Einfach nur jeden Tag draufhauen. Und bin aber richtig zuversichtlich.
Ja.
Und sogar, hey, sogar die Bank geht bergauf. Seit 1000 Jahren mal wieder.
Liegt es daran, dass du zunimmst?
Nee, nicht wirklich.
What did you do?
What did you do?
Tell us the secret.
Nee, also ich habe gemerkt, einfach das weglassen, was mich begrenzt. Und ich bin der Meinung, ich habe irgendwas an der Schulter, was ich mal angehen muss, wo ich aber gerade noch ein bisschen zu faul bin. Hm. Ich vermute, dass ich so eine Minor-Pack-Tendinopathie habe. Da bin ich auch noch drauf gekommen, weil ich gemerkt habe, irgendwie, wenn das so zieht, irgendwie unter der Schulter, na, wie heißt das Ding hier? Schlüsselbein?
Schlüsselbein, ja.
Und dann denke ich immer so, kennt ihr das? Ja, wenn du so einen Schmerz hast und dann drückst du, um zu finden, wo der ist, ne? Und dann irgendwann tut's weh, wenn du drauf drückst. Und ich finde den dann immer nie.
Ja.
Und hab mich gewundert, woran kann das liegen? Hab dann aber gemerkt, bei manchen Drehbewegungen, wo der Pack Mino halt angesprochen wird, zieht's auf einmal übelst rein. Dann habe ich mal gegoogelt, hä, ist das vielleicht der Pack Minor? Pack Minor, Benchpress, Schulter. Und dann kommt direkt irgendwelche Leute, die diese Pack Minor Tendinopathie Benchpress Shoulder genannt haben oder sowas in irgendeiner Review oder sowas. Mhm. Und die Provokationsteste dafür sind genau die Dinger, wo es mir halt wehtut. Also ich schätze mal, dass da so ein bisschen was in Argen ist. Aber ich habe jetzt einfach keine Singles mehr gemacht. Habe halt einen Tag dafür irgendwie.
Nur noch 12 einfach.
Das knallt gut rein.
Ja.
Nee, also wirklich hohe Intensität, hohe Durchschnittsintensität, aber diese Peak-Intensität nahe Muskelversagen rausgelassen. Und ja, kann jetzt Rekordvolumen ballern, werde jetzt mal den vierten Bench-Tag reinnehmen. Eigentlich habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt wieder ein Single die Woche rein. Aber ich habe gedacht so, ich wäre gerade in allen Back-Offs stärker. Fast im wöchentlichen Abstand kann ich draufballern und die Geschwindigkeit bleibt gleich. Und das ist das erste Mal, dass ich so richtige Dschungel-Strength aufbaue. Nicht nur Schickimicki, sondern ich merke einfach, ey, auch meine Fünfer wären besser, meine Doubles wären besser, meine Dreier. Und dann ist mir ganz klar, hey, wenn ich wieder ein paar Singles reinschmeiße, dann werden die halt auch davon profitieren, oder im besten Fall mache ich die dann irgendwann auf Triples oder so oder Doubles. Nee, aber jetzt geht's endlich mal bergauf und ich denke mal, ich muss mich da einfach ein bisschen begrenzen. Vielleicht finde ich da auch einen Weg, das ein bisschen besser zu rehaben, aber ich glaube, das war immer so ein bisschen das Bottleneck. Und Technikanpassungen. Ich hatte ja das mit der Sinking Press mal angesprochen. Ja, das funktioniert gar nicht für mich. Das ist kompletter Müll.
Ja, ich glaube, da musst du erst mal 50 Kilo draufpacken.
Da brauche ich auch die Wampe. Nee, das habe ich weggelassen. Aber ja, die Lower Back Mobility ist einfach besser geworden für die Brücke. Und was mir aufgefallen ist, das beobachte ich jetzt auch manchmal bei anderen, ich habe angefangen, einfach, wenn ich das Gewicht rausracke, das einfach ein Stück weiter überzuziehen als sonst. Weil ich glaube, da, wo ich normalerweise denke, jetzt bin ich über meinen Schultern, ist einfach noch ein bisschen zu weit über Richtung Kopf. Und ich denke, das liegt daran, weil wenn du besser wirst mit der Brücke, also sagen wir mal so, wenn du deine Arme ausstreckst, so gerade stehend, ne, und dann simulierst du, wie du eine Brücke machst und streckst sie dann gerade aus, dass man die immer, Kona macht es genauso, wie ich es jetzt mache, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich eine Brücke habe, dann habe ich meine Startposition halt viel zu nah am Kopf. Und wenn ich die jetzt einfach weiter runterziehe, habe ich viel weniger Probleme mit dem Umkehrpunkt, mit dem Barpath. Und ich weiß nicht, manchmal ist man so mit Technik beschäftigt und so Feinheiten und dann denkt man sich einfach, glaubst du, du kannst so mal 20 Kilo raufballern irgendwann und 20 Kilo mehr irgendwann mal so bewegen? Ist es jetzt das, woran es liegt? Und dann denke ich mir so, ja nee, das fühlt sich nicht so an, wie wenn ich das jetzt so weitermache, dass ich irgendwann 20 Kilo stärker werden kann. Und jetzt aber, wo ich weiter rüberziehe, fühlt es irgendwie viel mehr so an, wie einfach nur drücken. Klingt zwar jetzt blöd, aber ich kann dann viel mehr horizontal einfach runtergehen und hoch.
Ja.
Und ja, das war nochmal eine gute Verbesserung, muss ich sagen.
Yes.
Ja, und ich werde jetzt wieder anfangen, dreimal zu beugen. Das ist jetzt mein neuestes Project. Ja.
Okay.
Ich habe jetzt gesehen, dass mein Deadlift-Volumen langsam mein Squat-Volumen einholt. Und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein.
Das
also meine Tonnage. Nee, ich glaube wirklich, dass ich von einer hohen Frequenz profitiere und einfach. Ich darf die halt nicht so schwer machen und dann kann ich halt viel Volumen ballern und das geht halt übelst voran. Also ich merke einfach, das funktioniert bei mir mega, wenn ich gar nicht so hohe Spitzenintensitäten mache. Ich habe dann halt einen Topset die Woche, dass ich halt pushe und den Rest einfach percentage-wise ist es wahrscheinlich alles okay. Das sind um die so 70, 75%, mal was mit 80. aber dass ich dann einfach da nicht nah ans Muskelversagen gehe, sondern einfach ganz viel davon mache und das bringt es bei mir irgendwie mega. Mhm. Und das ist ja jetzt auch gerade irgendwie, was viele machen, einfach ein bisschen leichter.
Bisschen trainieren.
Und deutlich mehr machen. Ja, bin mal gespannt, wie dann der Bock ist, wenn man zum dritten Mal die Woche dann sich die Sleeves wieder anziehen muss und dann sich und das. Aber ich werde es halt auch am Anfang einfach verteilen und dann ist es schon mal geiler. Ich finde, ab 3 Sätzen beginnst du die Kotzgrenze bei Squats. Dann wird so anstrengend beim 4. Satz und beim 5. Satz ist schon vorbei bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Kona ja, guckt komisch.
Kannst gar nicht noch verziehen. Please.
Oh, Junge. Ich hab da. Ey, ich schicke euch mal meinen alten Trainingsplan. Da habe ich irgendwann 20 Sätze Squats die Woche gemacht. Das war echt ekelhaft. Da habe ich 4-mal die Woche gesquattet.
Digga. Und was hat dir das gebracht? Also hat dir das damals was gebracht, so?
Ich glaube ja, das war schon gut. Aber das Ding ist immer, wenn du nur, weiß ich nicht, dann 120 Kilo squattest oder 130, dann kannst du davon auch easy regenerieren. Das geht
war
jetzt
das,
nicht mehr.
War das Fremd- oder Eigenregie?
Das war Eigenregie, aber das war so mein erstes Jahr.
Okay. Also ganz früher quasi.
Das war noch die Jugendsünden.
Die Jugendsünden.
Ganz früher.
Ja, ah, Mann. Okay. Ja, da habe ich 6-mal die Woche trainiert und dann immer abwechselnd einfach nur Squat und Deadlift-Tag. Also nicht immer dasselbe, aber so vom Schema her.
Krank.
Und das war mein bestes Jahr. Also.
Ja. Damals. Ja, gut, das erste Jahr. In der Highschool. Da habe ich auch
Max Hedwald, 6-mal die Woche Beugetechnik üben.
Tiger, ja. Agatha, was hat die gesagt? Beugt die jetzt 5-mal oder so? Panna ist jetzt auf 4-mal, glaube ich, umgestiegen.
Ja, okay, Panna ist jetzt hier, gemacht, aber auch kein Beispiel, was wir vielleicht nehmen sollten.
Nee, ja. Was heißt Beispiel? Nee. Nee, aber ich glaube schon, dass ich, wenn ich es richtig mache, 3-mal die Woche squatten kann und dann auch wirklich davon profitiere, aber ich muss halt richtig machen und dann nicht denken, ja ich mache jetzt 2 Tage und jetzt mache ich den 3. Tag genau dasselbe. Ja. So, sondern versuche jetzt mal wirklich das auf 3 Tage aufzuteilen und dann halt minimal mehr zu machen. Ich glaube, das wird schon alles ein bisschen angenehmer. Und vielleicht mache ich jetzt auch mal 5-mal die Woche wieder. Ich weiß noch nicht.
Hast du dir nicht auch überlegt, mal wieder irgendwo in ein Coaching zu gehen?
Ja, und mich komplett dagegen entschieden.
Okay, okay.
Na, ey, ganz ehrlich, pass auf, ich sag dir, wie es ist. Solange ich das Gefühl habe, A, es läuft voll gut, brauche ich halt keinen Coach. Und B, solange ich nicht das Gefühl habe, einer kann es krass besser als ich, dann erst recht nicht. Also es gibt Leute, wo ich glaube, die können es krass besser als ich, aber dann...
Aber Joey Flex hat leider keine Kapazitäten mehr.
Aber ich kann dir den
Joey Flex Plan schicken. Keine Templates mehr übrig.
Also kein Stress, ich kann dir den Joey Flex Plan schicken, weil ich habe nämlich von zwei unterschiedlichen Quellen, aus zwei unterschiedlichen Zeitpunkten, knappes halbes Jahr dazwischen, denselben Plan geschickt bekommen, der da trainiert wurde. Also
na, das
bist du safe.
Und scheint besser zu funktionieren als manche andere Programme.
Ja. Falk würde.
So, ja, ich würde gern mal ein Thema ansprechen, das Maxi und ich vor ein paar Tagen angeschnitten hatten und ganz konkret hier in den Podcast verlegt haben. Und zwar ist es das Thema Erwartungshaltung. Und da wir ja 3 Coaches sind, sind wir ja stetig mit der Erwartungshaltung unserer Trainees konfrontiert.
2,5 Coaches, solange Maxi noch nicht über 100 wiegt.
Oha. Dicker. Hart. Okay. 2,5 Coaches. Aber ja, wir haben ja eine Meinung zu diesen
Dingen. Vor allen Dingen, du übernimmst das auch noch, du Arsch. Du weißt nicht aus wie eine scheiß Kugel.
Ja, ich würd gerne nochmal mir das von dir pitchen lassen, weil ich noch nicht so ganz genau weiß, was du meinst. Es ist mir noch nicht so ganz klar, worauf du hinaus wolltest. Wir haben ein Video gesehen und haben das versucht ein bisschen zu analysieren. Wir gehen nicht weiter auf das Video ein, aber du meintest, du hast da ganz verschiedene Ebenen von Erwartungshaltungen gefunden. Ich möchte gern, dass du mir einfach mal diese verschiedenen Ebenen von Erwartungshaltungen präsentierst oder uns beiden das mal präsentierst und wir darüber ein bisschen philosophieren. Weil ich das auch ganz, ganz spannend finde, dieses Thema. Kona bestimmt nicht so. Kona ist einfach.
Ich habe überlegt, ob man das.
Nein, das ist doch voll interessant.
Ich habe auch überlegt, ob man das mal ansprechen kann und einfach das Video nennen kann. Aber eigentlich geht es ja nicht um einen explizit, sondern das Beispiel war halt sehr präsent. War sehr
sinngebend für das Thema einfach. Aber
es geht ja gar nicht so direkt um die Situation, weil man sieht es halt einfach übel oft. Und also eine Sache, die auch ich ständig sehe, die in dem Video auch vorkam, ist so, ja, ich schlaf doch perfekt, ich esse doch perfekt, wie kann es sein, dass der eine Tag nicht geklappt hat? Mhm. Und das ist so was, dass Leute, glaube ich, nicht checken, wie gutes Nutrition und guter Schlaf sich dann auswirken soll. Ich glaube, manche Leute denken wirklich, okay, ich habe jetzt schon mal eine Stunde länger geschlafen. Das heißt, ich weiß, heute kann ich 2,5 Kilo mehr beugen. Dann habe ich gut gegessen. Das heißt, da kommen jetzt nochmal 2,5 Kilo.
Einen halben Booster mehr genommen. Das sind weitere 2,5 Kilo.
Genau. Sagen wir mal ein halber Kilo. Man kann das, glaube ich, schon genauso sagen. Und heute hatte ich auch, weiß ich nicht, Arbeit war halt relativ kurz und hatte keinen Stress. Also kann man nochmal so 0,75 Kilo drauf addieren. Also müsste ich ja heute dann, 7,5 Kilo mehr heben können als neulich, wo ich die drei Sachen nicht hatte. Und ich glaube, es ist halt übelster Quatsch, aber ich glaube, manche Leute so, dann, ich habe doch heute richtig geschlafen und das ist auch alles richtig getimt, warum ist denn heute das Training nicht genial geworden? So funktioniert das halt nicht mit den Optimierungen von den Gegebenheiten. So einfach, also wenn man halt dauerhaft was besser macht, dann wird es im Durchschnitt, denke ich mal, besser. So, die Frage ist A, wie viel? Und B, hat das nichts zu tun mit direkt dem Tag? Also, ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber wenn ich schlecht geschlafen habe oder mal einen stressigen Tag habe, dann gehe ich natürlich ein bisschen fettiger ins Training oder auch nicht oder frischer. Aber ich weiß halt ganz genau, davon kann ich nie ablesen, wie das Training wird. Mhm. Ich hatte schon die beschissensten Stimmungen vorher im Training und es waren die besten Trainings. Oder ja. Ich habe gedacht, Alter, heute werde ich richtig abruppen und es war ein komplettes Scheißtraining.
Zu 100%, ja.
Ja, also ich verstehe ich komplett und würde ich wahrscheinlich auch genauso unterschreiben. Ich habe da einfach nur so ein ganz anderes grundlegendes Problem einfach identifiziert. Kona, hast du das Video gesehen auch?
Ja, das habe ich auch gesehen.
Ah, okay, das ist ja großartig. Ach so, ja, gut, dann wissen wir ja wirklich. Also was mich grundsätzlich so ein bisschen beschäftigt, ist der Umstand, sich so ganz konkrete Aufgaben und Ziele zu setzen, weil ich denke, dass das so die Longevity von Training ein bisschen behindert, weil man merkt, dass das halt nicht immer funktionieren kann.
Vor allen Dingen konkrete Zahlen.
Ja, genau. Also wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte heute ins Training gehen, ich habe noch nie vorher 250 gehoben und heute möchte ich 250 heben und dann klappt's nicht. So. Was löst das in dir aus? So, klar, es ist scheiße, es ist ein Kackgefühl und es darf es auch sein und es soll es auch sein, aber sollte das was an deiner Haltung zu dem Sport ändern? Das finde ich halt nicht. Also ich finde, das sollte zeigen, okay, heute war einfach nicht der Tag dafür und wir müssen noch mehr Arbeit reinstecken. So dieses Sean Noriega-Ding, no bad days, just do data und so, ist da ein bisschen sinngebend für meine Haltung. Und ich kann aber trotzdem völlig verstehen, dass einen das abfuckt, wenn das Training nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Also möchte ich gar nicht irgendwie untergraben. Aber ich finde, das sollte so die allgemeine Haltung zu dem Sport nicht so sehr negativ beeinflussen. Denn es geht halt im Wesentlichen, wenn wir lange trainieren wollen, geht es halt um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Ja, und vor allen Dingen, wenn man halt schon so eine Erwartung hat, da fängt es ja schon an, so konkret was zu erwarten von sich, was man halt nicht kontrollieren kann und sagt, bis dahin will ich so, genau so und so stark in Zahlen werden und dafür muss ich ja das Training, genau das und das machen. Ich finde das halt der komplett falsche Ansatz. Man kann es A nicht wissen, beziehungsweise man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen, was sind meine, was nehme ich mir vor und was wäre cool. So, ja. Worauf hoffe ich? Und ganz klar wissen, hey, wenn eine Hoffnung nicht erfüllt wird, ist es okay. Und nicht zu sagen, hey, ich will bis zu dem Wettkampf 500 Kilo total. Das sollte man vielleicht mal anders formulieren mit, hey, wäre cool, wenn ich 500 Kilo total heben würde. Und dann kommt man damit zu konkreten Zielen. Was kann ich denn machen, dass ich das schaffe? Und wenn man halt mal so ein Ziel hat, so, ich will 500 Kilo heben, finde ich, macht es keinen Sinn oder ist es eher schädlich, wenn man versucht, da konkrete Termine sich rauszunehmen, bis wann man das geschafft haben will.
Ja, safe, das macht gar keinen Sinn. Also es ist schon wichtig, Ziele zu haben. Oder zumindest vielleicht nicht mal konkrete Ziele, aber eine Zielsetzung, sich irgendwo in irgendeinem Bereich, hey, wenn ich mal in dieser Range wäre, das wäre sehr cool, weil dann hast du auch noch so ein bisschen so eine variable Range, aber ich finde, das schaffen die wenigsten. Ich würde jetzt auch selber sagen, ja, wenn ich irgendwo zwischen 250 oder 260 jetzt im nächsten Wettkampf beugen würde, das wäre cool, so dann denke ich mir natürlich, jetzt habe ich 250 gebeugt, aber ich wollte ja eigentlich zwischen 250 und 260, das heißt 260. Das heißt, eigentlich habe ich ja mein Ziel um 10 Kilo, ne? Dann fängt es schon an, dass du da so ein bisschen falsch denkst, das überdenkst, falsch denkst, je nachdem, wie man das nennt. Aber es ist auf jeden Fall natürlich motivierend, irgendwo eine Zielsetzung zu haben. Und ich glaube, das ist auch einfach wichtig, weil wenn du einfach sagst, ja, ich gehe mal ins Training, um halt ein bisschen zu trainieren, ich weiß auch nicht, ob das dann zielführend ist, beziehungsweise zu welchem Ziel führt's denn, wenn du dir selber wirklich gar nichts setzt, wenn du einfach sagst, ja, ich gehe halt trainieren, um zu trainieren, ist auch schwierig.
Ja, also sehe ich auch völlig ein. Ich denke, dass die meisten oder die allermeisten Menschen, die ins Fitnessstudio gehen oder sagen wir mal auch Powerlifting machen, dass die schon sich ein bisschen konkreter eingenordet haben, sodass die wissen, okay, ich möchte stärker werden. So. Es gibt ganz viele, ich habe bei mir im Coaching auch einige, die sich da so ganz konkrete Zahlen für ziemlich konkrete Termine setzen, wo ich dann sage, dass es vielleicht nicht so schlau ist, das zu machen. Aber wenn wir jetzt dich mal als Beispiel nehmen, Kona, du hast ja jetzt, als wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob das war, als wir dich das erste Mal hier mit in der Folge hatten, hast du darüber gesprochen, dass du jetzt schon sehr hart dran arbeitest, mal 250 zu beugen im Wettkampf. Aber ja, du hast es jetzt im letzten Wettkampf, obwohl es vielleicht theoretisch möglich gewesen wäre, auch nicht krass geforst. Also du hast es jetzt nicht erzwungen und gesagt, ey, nee, also auf Gedeih und Verderb beug ich heute 250 so, und wenn ich unter der Hantel sterbe, sondern hast gesagt, okay, ich fühle mich, glaube ich, wohler, wenn ich irgendwie weniger mache, 245, bring die safe rein, versuche einen guten Tag zu haben und hast einfach den Wettkampf an sich als Ganzes genossen und hast nicht gesagt, hey, ich habe jetzt keine 250 gebeugt, jetzt geht's mir übelst scheiße damit, ja, sondern hast genommen, was da war. Und ich glaube, dass die Einstellung einfach das Sinnvollste ist, was man machen kann, sowohl im Wettkampf als auch im Training. Zu sagen, okay, ich mache heute das, was da ist, unter den Gegebenheiten, die ich machen soll. So, meistens arbeite ich da mit einem Coach zusammen und dann zeichnet sich ja schon ab, wo so die Rahmenbedingungen sind. Und in diesen Rahmenbedingungen mache ich das, was geht. Und versuche mich nicht immer am oberen Ende der Weight Range zu orientieren, sondern zu sagen, okay, na gut, wenn es heute eher das untere Ende ist, dann ist es halt das untere Ende.
Und das ist auch voll okay, weil gerade wenn man sich so denkt, ich will jetzt das und das beugen, drücken oder heben, finde ich, ist das Wichtigste, du musst am Ende ein Total aufbauen. Und ob du jetzt dann 2,5 Kilo mehr beugst, dich aber so unnormal verausgabst, dass du im Heben gar nichts mehr heben kannst, weil deine Quads so brennen und du dann 10 Kilo weniger hebst, deswegen, dann hast du zwar coole 2,5 Kilo mehr gebeugt, aber im Endeffekt hilft es deinem Total ja auch nicht. So, und ich finde, das ist eben komplett genau das, was du dir erstmal vor Augen halten sollst. Das ist, hier ist ein Totalsport, das ist kein Einzeldisziplinsport. Und so act like it. Es geht ums Total und nicht um wo kann ich Einzeldisziplin irgendwas Krasses machen. Natürlich, wenn du dir sagst, ey, ich würde gerne in der Beuge einen Rekord brechen, dann ist es natürlich auch geil, darauf hinzuarbeiten. Aber das ist ja dann auch eine Sache, die sehr wahrscheinlich in Range ist. Du sagst ja nicht, der Rekord ist bei 260, also mache ich 260,5. Und ich mache im Opener 2,20, dann mache ich 2,35 und dann hoffe ich einfach mal, dass ich noch irgendwo mir 25 Kilo raussaugen kann, weil das hilft ja auch absolut nichts so. Das sollte schon auch irgendwo in der Range sein, und das ist ja auch genau das wieder, was wir so von Anfang an hatten. Diese Erwartungshaltung sollte dahingehend auf jeden Fall schon mal davor geklärt sein.
Und ich glaube auch, ein Problem ist halt, dass da viele Leute erwarten, oder die haben nur ein Szenario im Kopf. Ja. Alles läuft perfekt in allen drei Lifts. Und dann denke ich mir mal, guckt euch doch mal die Top-Athleten an oder guckt euch mal so eine EM an oder WM, das erdet halt ungemein. Du hast zwar mal sowas wie Sheffield letztes Jahr, wo es halt schon alle krass, obwohl da haben ja auch viele reingeschissen, ja, aber dieses Jahr war es ja noch viel krasser. Oder das letzte Sheffield, da hat man ja wirklich, oder EM, wie viele Leute da einfach Lifts gebombt haben und nicht gültig gekriegt haben oder keine Leistung auf die Plattform. Und wenn man sich auch mal so ein Open Powerlifting Database von Profiliftern anguckt, ne, wie lange die schon am selben Gewicht rumdümpeln oder halt eben nicht dauernd ihre, man fragt sich immer, hey, warum machen die nicht dauernd ihre Bestleistung? Weil es halt, wird ja auch nicht leichter. Es ist halt so schwer, man muss halt realistisch bleiben, dass man nicht in allen Leistungen sein bestes estimated 1RM irgendwie aus dem Plan replizieren kann auf dem Wettkampf, sollte man vielleicht vorher schon wissen und ein bisschen ja, realistischer und auch wissen, dass man der perfekte Wettkampf oder einen richtig guten Wettkampf hat man auch nur alle paar Male, wo alles so richtig gut läuft. Du hast immer einen Lift, wo du sagst, naja, das lief nicht so gut und die anderen beiden liefen dafür richtig gut oder so ähnlich.
Ich verstehe halt auch leider nicht so ganz, wie man sich selbst so unnötig viel Druck machen kann. Also wenn ich jetzt kein Weltelite-Athlet bin, dann muss ich mich doch auch nicht so verhalten. Also klar, ja. es ist schön, irgendwie Progress zu machen. Also, das ist ja auch Teil des Sports, keine Frage. Aber wenn ich muss mich doch nicht in diese Situation begeben, wie das Leute tun, die international starten, die wirklich Powerlifting ist kein Fußball so, aber die so das öffentliche Auge auf sich gerichtet haben und wo du dann, weiß ich nicht, so eine Lia, die vor, was waren das, 2 Jahren oder so, ihre Gewichtsklasse nicht geschafft hat,
ja,
dass das richtig hart ist für sie, ist ja nachvollziehbar, aber dass man halt jetzt, was weiß ich, auf einer publiken Bezirksmeisterschaft sein Gewicht nicht schafft, interessiert halt am Ende wirklich keine Sau. Und da muss man sich auch nicht den Druck selbst schaffen. So.
Also was ich immer früher gedacht habe, ist so, ja, mein Potenzial rennt weg. Oder so meine Zeit, wo ich noch was reißen kann, rennt weg. Aber ich glaube halt, A, das ist ein falscher Ansatz. B, weiß man es halt nicht. Und für mich war das so das Befreiendste, mal auch zu sehen, ja, vielleicht bin ich ja nicht der krasseste Sportler, der im Nationalkader was reißen wird. Und ich musste auch erst manchmal richtig scheitern, um zu merken, dass ich mir Druck rausnehmen kann.
Ja.
Und dann habe ich erstmal gemerkt, hey, ich will ja trotzdem weiter trainieren und ich habe trotzdem Bock, besser zu werden. Und dann hat mir der Sport erst so richtig angefangen, halt Spaß zu machen oder das Training halt auch. Und ich habe früher immer gedacht, was Kona vorhin meinte, es ist wichtig, sich so Ziele zu setzen, damit man einen Ansporn hat. Aber mittlerweile sage ich jedem, der mich fragt, hey, glaubst du, das und das realistisch ist dann? Dann sage ich denen, weiß ich nicht, das kann dir keiner sagen und ich würde mich auch nicht darauf konzentrieren. Ich würde mich einfach darauf konzentrieren, dass du auf jeden Fall besser werden willst und jetzt überleg dir, was du dafür machen kannst und das nehmen wir uns als Ziel so. So konkrete Sachen wie, weiß ich nicht, Training halt hart, ordentlich trainieren, auf die Cues achten. Da gibt es ja meistens immer Sachen, an denen man gerade arbeitet, irgendwie, dass der Hookgrip besser sitzt oder dass man bei der Beuge
oder der Hookgrip einfach nicht mehr macht.
Und so viele Leute, ich finde es immer so krass, das ist das Nächste. Ganz viele Leute wollen übelst viel. Ne? Ah, ich will das und das und ich will das und das soll passieren. Und dann gucke ich mir an, wie die trainieren und denke mir so, wie wäre es mal, wenn du dann auch was dafür tust so. Und mal in jeder Rap so rangehst und dich konzentrierst und bei der Sache bist und nicht irgendwie immer tausendmal sich in den Raps verzählst und nebenbei Quatsch mit den Leuten, sondern dich mal aufs Training konzentrierst.
Ja, also das Ding ist ja auch, dieses Video, wo das her ist, das ist ja von jemandem, den nennen wir jetzt ja nicht einfach namentlich, oder? Also das ist ein Video, das wir gesehen haben, eines Instagram-Accounts. Mhm. Und besagter Instagram-Account hat ja schon öfter mal genau sowas eigentlich auch vorher schon gepostet mit diesem, ich werde genau das machen und das und das. Und ich finde, das gibt auch so, also das gibt mir richtig, richtig unangenehme Vibes. Also das sind so diese cocky Vibes. So, aber weißt du, wenn das von mir aus ein Bjarne macht, dann ist es auch vielleicht noch ein bisschen unangenehm in dem Moment, so subjektiv für mich, aber es ist irgendwo gerechtfertigt. Aber wenn du halt irgendwo auf Liste, Seite 2 der Meldeliste bist, so, dann denke ich mir halt, ja, aber also warum musst du das gerade so hoch pushen? Ist es irgendwie für die Insta-Cloud oder für was ist es? Also, welchen Nutzen
siehst
du auch selber da draus?
Ich glaube, das ist gar nicht mal irgendwie Arroganz, sondern einfach Naivität. Und das ist halt so eine andere Ebene. Ich hab ja irgendwie falsch gesagt, das sind für mich 5 Ebenen oder so, die schieflaufen.
Ja.
Und dass man erwartet, wenn man mal einen richtig guten Lauf gehabt hat und noch relativ am Anfang ist, ne, dass es jetzt immer so weitergeht. So, Alter, ich hab's geschafft, in der Zeit irgendwie, lass es 40 Kilo auf mein Squat zu hauen, ne? Insane. Wir haben eine Umstellung gemacht, alles krass. Und davor lief es immer scheiße. Und jetzt haben wir 40 Kilo raufgehauen. Es war so der krasse Progress, den ich je gemacht habe. Ja, dann werde ich jetzt in derselben Zeit nochmal 40 Kilo auf meinem Squat hauen. Das ist einfach so eine absolut naive Herangehensweise. Ja. Und für mich ist ganz klar, wenn du mal so eine Zeit, und mittlerweile weiß ich das auch, dann genießt man auch so eine Zeit, aber man weiß halt ganz klar, hey, entweder war da so ein bisschen, ich sag jetzt mal, angestauter Progress oder so, oder der dann halt nachkommt oder ein Fundament, was man vorher gelegt hat. Und B, es ist einfach, da gibt's ja auch genug Statistiken und Daten, wo man eine ganz krasse abfallende logarithmische Kurve sieht, wie halt deine Kraftgains über deine Karriere sind. So.
Ja.
Die halbieren sich halt jedes Jahr und ich glaube, das ist noch stärker. Ich weiß jetzt gar nicht, wie man es mit halbieren und verdoppeln ausdrücken könnte, aber es ist einfach ganz normal, dass du halt viel weniger Gains über deine Karriere machst. Und ich habe mal von Data Driven Strength haben das halt ein bisschen besprochen, dass dann halt viele in Panik ausbrechen und denken, ah, ich muss jetzt was ändern, weil ich mache nicht mehr so Fortschritt wie vorher. Oder früher habe ich so viel Fortschritt gemacht. Und viele checken einfach nicht, dass ihre Entwicklung, die sie gerade haben, ganz normal ist. So, dass es halt diminished returns irgendwann gibt. Und dann schieben die Leute halt Panik, schmeißen alles um und machen übelst den Blödsinn, obwohl sie eigentlich genau noch auf dem richtigen Pfad waren.
Aber das Schlimmste ist, du siehst da so einen neuen Instagram-Post über genau solches Thema, so hey, dein Progress wird so und so und so und so laufen, mit so ein paar Zacken hier und da und nicht eben eine Konstante Grad nach oben. Und dann denkst du, haha, ja, das stimmt. Aber wenn du selber an dem Punkt bist, denkst du dir einfach nur so, boah, nee, fuck, was mache ich jetzt? Ich stagniere, ich werde nur schwächer. Was soll ich tun? So, und ich finde, manchmal muss man sich sowas dann wirklich auch mal zu Herzen nehmen und wirklich drüber nachdenken. Okay, das kann und wird an irgendeinem Punkt meiner Lifting-Karriere mir auf jeden Fall auch passieren und das ist voll okay und das ist nicht irgendwie, dass es scheiße ist, dass es schlecht ist, dass sonst was, sondern es ist halt part of the game. Du kannst nicht alles zu 100% auf Powerlifting ausrichten und selbst wenn du es tust, wirst du trotzdem nicht den komplett gerade konstanten Progress nach oben machen, jeder Block 5 Kilo überall drauf.
Ja. Da gibt's auch, ich habe heute in meinem Warm-up beziehungsweise in meinen Reha-Übungen das neueste Video von Pascal gesehen und da ist auch ein, ich glaube relativ am Anfang so ein Teil, in dem er drüber spricht, dass er sich jetzt dazu entschieden hat, zur Vorwoche nicht zu steigern, sondern ich glaube sogar ein bisschen runterzugehen und das ein bisschen besser technisch zu nailen und so und sagt dann auch, es geht nicht darum, jede Woche 2,5 Kilo auf eine Übung draufzupacken, sondern besser zu werden, sondern und kontinuierlich an sich zu arbeiten. Und wie Maxi vorhin schon gesagt hat, man kann sich auch eine ganz andere Art von Zielen setzen, wenn man in einen Trainingsblock reingeht und nicht sagen, okay, ich will am Ende des Blocks 50 Kilo auf meine Beuge gepackt haben, sondern ich möchte es schaffen, konstant technisch gut zu beugen. Ich möchte an meinem Bracing arbeiten. Ich möchte eine gute Gürtelposition rausfinden. Dies, das, Ananas. So, und dann daraus ergeben sich dann die anderen Sachen. Das heißt, wenn man es schafft, wie Maxi auch schon gesagt hat, einfach ein besseres Fundament zu schaffen und da die Arbeit reinsteckt, wird sich das auch langfristig auszahlen. Und wenn man lernt, daran Spaß zu haben, wird man auch sehr lange Spaß an dem Sport haben.
Ja, es ist eben, wie du schon gesagt hast, es ist ein prozessorientiert und nicht zielorientiert arbeiten. Ja.
Und das können ja dann die Ziele sein, die Prozesse, und das andere ist eher so ein Traum. Und jetzt nicht Traum im Sinne von illusorisch, sondern was einen Wünsche inspiriert. Halt. Und dass sich, das sehe ich halt auch oft, dass die Leute sich gar nicht mehr inspirieren lassen können, ne? Dass sie dann irgendwie neidisch sind, warum macht der das? Und ich denke mir so, hey, erwarte das doch jetzt nicht, aber das ist, finde ich, immer krass, wenn jemand gar keinen Spaß mehr im Training hat und sich gar nicht mehr von krassen Leistungen inspirieren lassen kann und das geil findet, sondern nur noch so, alle sind viel krasser als ich und ist alles scheiße. Weiß ich nicht, das finde ich halt schade, aber ich finde es auch manchmal schwer, wie man die Leute in die richtige Einstellung bringen kann. Ich glaube, vieles kommt einfach so mit der Zeit, wenn man auch mal ein paar Mal auf die Fresse gefallen ist, um es mal fies zu sagen.
Also ich finde, no joke, vieles kommt wirklich. Das ist so richtig dieser ausgeleierte Spruch, über den ich früher gekotzt hätte, aber es kommt halt vieles wirklich mit dem Alter. Es ist halt no joke so. Ja. So, du siehst einfach manche Sachen nicht mehr so verbissen und einfach ein bisschen lockerer und nicht so mit diesem, ich brauch das jetzt sofort, sonst bin ich der Schlechteste meiner Blutlinie, sondern sondern so,
du kannst es erbt.
Einfach ein bisschen, oder du lernst es einfach ein bisschen, vielleicht nicht entspannter zu sehen, aber besser damit umzugehen. Vielleicht ist es so eine gute Beschreibung. Also Leute,
ich hatte jetzt ja auch überlegt, hau ich jetzt mal ein Single wieder rein und guck, ob ich schon stärker geworden bin. Und dann habe ich mir gedacht so, Alter, du machst gerade einfach übelst einen Fortschritt. Und wenn du überall Gewicht drauf kloppen kannst, mach einfach weiter und kannst ja immer noch machen.
Ja.
Und eine andere Sache, jeder kennt das, glaube ich, ne? Man setzt sich so ein Ziel fürs Training, denkt, heute wird geil. Und dann wird's scheiße. Und ich glaube, was man wissen muss, ist halt komplett normal, dass man dann kurz abgefuckt ist. Aber wie man dann damit umgeht, glaube ich, ist wichtig. Und ich sage jetzt immer, hey, wenn du merkst, du bist halt abgefuckt, weil heute nicht so ein geiles Training ist, dann kann man einmal kurz pissig sein. Dann framet man das Training neu, sagt, okay, heute ist nicht ein super geiles Training, heute ist halt mal ein Training, wo nicht so viel da ist. Mhm. Und dann sollte man sich fragen, was kann ich jetzt machen, dass das nächste Training geiler wird? Also entweder das ist die nächste Einheit oder die Einheit in der nächsten Woche. Und diese Einstellung, finde ich, hat mir im Kopf auch mega viel gebracht, dass man sagt, okay, heute ist nicht viel da, aber dann mache ich halt ein bisschen, konzentriere mich auf die Technik, versuche halt ein bisschen mehr zu machen, aber das halt so gut zu machen, wie ich kann. Oder halt, hey, heute tut's weh, ich push heute nicht, ich mache halt einen Satz weniger, weil dann weiß ich, in der nächsten Session habe ich dann wieder mehr Power, wenn es zum Beispiel ein bisschen Überlastung ist. Dass man sich einfach fragt, wie kann ich mir den Weg ebnen für die nächsten Trainingssession? Und dann baut man halt echt viel davon auf. Also, ja.
Sounds good. Ist halt, finde ich, das ist halt ein extrem schwerer Prozess. Das ist so wie einen krassen PR zu machen. Das ist halt genauso schwer, sowas zu lernen,
locker
damit umzugehen. Ich finde auch ganz ehrlich, es ist mega wichtig, wenn eine Session mal schlecht ist, sich mal darüber abzufacken und mal sich da irgendwie mal auszukotzen, weil das ist auch einfach wichtig und ein Teil davon, wie man Probleme akzeptiert und bewältigen kann, weil wenn du es nur in dich reinfrisst, hast du auch nichts davon. Mhm. Aber trotzdem sollte man einfach dann recht schnell wieder diesen Realitätscheck mit sich selber machen und denken, okay, das ist jetzt halt ein Training von 52 Wochen, vier Trainings die Woche in diesem Jahr. Und das war jetzt wahrscheinlich auch nur der eine Satz, weil der davor war besser. Und jetzt habe ich noch 50 andere Übungen und da kann ich auch wieder besser werden. So, und manchmal verliert man da so ein bisschen diesen Fokus. Aber kennt ihr diese Instagram-Memes, wo immer so diese dein Problem und dann wird so rausgezoomt und du siehst so dann deine Stadt, dann siehst du die ja. Erde, dann siehst du die Galaxie, so muss man das manchmal irgendwie ein bisschen framen. Das finde ich ist immer ein cooler Vergleich, so. Im Endeffekt ist es gar nicht so wichtig.
Und rückblickend kann man sich ja fast nie an diese beschissenen Trainingssessions erinnern, ne? Oder dann nach 2 Monaten denkt man so, ach ja, stimmt, bei der einen Session, das war ja mal blöd oder so, aber das verliert dann komplett auf einmal an Bedeutung.
Ja.
Aber da kommen wir auch zu diesem Problem, was wir auch immer mal wieder besprechen, ist, wenn du halt richtig krass talentierte AthletInnen hast, die kommen irgendwann, also klar kommt das irgendwann, aber die haben ziemlich lange eigentlich so Perioden, in denen die einfach nur ehrenlosen Progress machen, also einfach nur draufballern und immer besser werden, immer besser werden. Und die kommen auf den Wettkampf und gewinnen, kommen auf den nächstgrößeren Wettkampf, gewinnen da auch, bliblablub und dann irgendwann international und dann werden die eigentlich schon so als Europa- und Weltmeister gehandelt und dann kommt irgendein Dude oder irgendeine Tuss und rotzt die einfach komplett weg. So.
Ja, ja.
Und dann stehen sie da und sind schlecht gelaunt, was ich verstehe. Ne? Wenn du nur kennst, erfolgreich zu sein und dann irgendwann mal der Punkt kommt, an dem du nicht mehr der oder die Erfolgreichste bist, sondern irgendjemand dich schlägt, von mir aus, so ist es halt im Sport, dann ist das halt schon eine krasse Frustrationskeule, ne? Und das, also es wird jeder und jede an irgendeinem Punkt in der Trainingskarriere mit genau diesem Gefühl konfrontiert werden. Und das ist, glaube ich, cool, wenn man sich da schon ein bisschen eher ein paar Gedanken drüber macht oder schon mal mit einem Coach drüber spricht. Statt das, ja, man kann es eigentlich auch einfach passieren lassen, aber wie Kona dann schon gesagt hat, einfach mal richtig rauslassen, aber auch akzeptieren, dass es so ist und dass es dazu gehört.
Ja.
Ich hatte jetzt beim Stronger by Science Podcast, hat Greg Knuckles so Definition von, wer ist fortgeschritten oder Anfänger. Und er meinte, ich glaube, da ging es um Hypertrophie, aber er meinte generell, es ist eigentlich irrelevant, wie lange du trainierst oder wie stark du bist oder wie muskulös. Für ihn ist ein Anfänger, der einfach stetig übelst viel Progress macht. Also er misst das nur, wie schnell jemand noch Fortschritt macht.
Ja, ja.
Und er sagt, fortgeschritten ist für mich jemand, und das ist, glaube ich, eine sinnvolle Definition, weil ein Fortgeschrittener muss anders trainieren als ein Anfänger. Ein Profi muss anders trainieren als ein Fortgeschrittener. Und wann ist das erreicht? Genau dann, wenn jemand eben nicht mehr mit jedem Scheiß Fortschritt macht. Und man muss es, glaube ich, wirklich losgelöst von der Leistung sehen, weil dann wird das halt übelst offensichtlich. Ne? Auch wenn du halt schon krass viel bewegst, aber du musst nicht viel dafür machen, dann bist du halt noch ein Anfänger. Und irgendwann wirst du auch fortgeschritten, dann machst du halt auf, sag ich mal, Nationalniveau auf einmal keinen Fortschritt mehr. Und ja, dann kommt auf einmal die Realität und dann mussten die genau wie andere, die halt vielleicht deutlich schwächer sind, aber dann halt schon mehr strugglen müssen, auch lernen, damit umzugehen, dass halt nicht mehr Progress von selbst kommt.
Ich habe da eine sehr geile metaphorische Darstellung, Darstellungsform. Oh, Alter.
Ein analoges Gleichnis quasi.
Das war damals zu Football-Zeiten. So, wenn du noch frisch bist und da gerade frisch mit Football startest und deine ersten Hits kassierst, das sind wirklich brutale Dinge. Also du kriegst wirklich auf die Fresse, so, ne? Aber dann in deiner Laufbahn, nenne ich es mal so, über mehrere Spiele, Trainings, Jahre, hast du so viele Hits kassiert, dass dich halt der nächste Hit, der dann kommt, natürlich, der kriegt dich, aber er interessiert dich nicht mehr so stark, wie du es dir vorstellst beim ersten Mal. Beim ersten Mal wirst du wirklich komplett umgehauen und du denkst, nein, ich will das nie wieder erleben. Oder erlebst es halt in einem Spiel dann noch 47 Mal. Aber so in der ganzen Trainingskarriere gesehen, kriegst du so viele Hits, es juckt dich dann halt einfach irgendwann nicht mehr so. Und ich finde, das ist eben auch das. So, du wirst so viele Downer im Training, in deiner Trainingskarriere erleben. So, du musst halt einfach damit umgehen. Es ist halt part of the game.
Die Gelassenheit, ne?
Gelassenheit. Ich weiß nicht, ob man es Gelassenheit nennen kann. Egalität. Ist das ein Wort? Find
ich gut.
Gibt's das?
Ja.
Okay. Egalität. Das ist es vielleicht irgendwie, was man da so ein bisschen lernen muss.
Mhm. Ich finde auch, habt ihr euch das auch? Am Anfang habe ich mich immer gefragt, wird das Gewicht irgendwann leichter? Oder fühlt sich das irgendwann leichter an? Und dann war irgendwann die Antwort in meinem Kopf, ja, aber dann machst du es sofort wieder schwerer. Also wenn man jetzt stärker wird, langfristig bei dem Prozess, meinte ich. Und irgendwie, ich habe immer so gedacht, okay, einerseits, ja, klar, 70 Kilo, die früher vielleicht mal schwer waren, fühlen sich an wie gar nichts.
Ja.
Aber ich finde, dieser Prozess geht jetzt nicht linear so weiter, sondern du lernst auch irgendwie einfach stumpfer zu sein und zu wissen, mittlerweile ist es mein drittes Warm-up, wo ich mir schon denke, oh, fuck, ist das schwer. Aber du weißt halt aus Erfahrung, du kannst halt immer mehr ab. Und das wird halt einfach immer schwerer. Also, und du bist aber einfach immer stumpfer.
Da muss ich auch echt sagen, das hatten wir vor einem Jahr, hat mir der Betreuer, der Bro, Grüße an Philipp, der mich jetzt auf dem Wettkampf betreut hat, schon gesagt, du wirst stärker, aber das Gewicht wird sich konstant, es wird sich immer schwer anfühlen. Mhm. So, du wirst halt nur stärker. Und ich muss ehrlich sagen, es ist wirklich wahr. Das Gewicht fühlt sich einfach nur schwer an. Ich kann nicht sagen, ob da jetzt 220 oder 240 drauf sind. Es ist einfach schwer. Ende. Und ich finde, damit musst du irgendwann so ein bisschen, das musst du einfach akzeptieren. Das ist nichts, was du lernen kannst und dann, ja, aber es ist ein bisschen leichter. Oh, es fühlt sich fluffig an. Nee, es ist einfach schwer, aber du bewegst es halt einfach schneller und dann gehst du zum nächsten Gewicht und du hebst es raus und es ist wieder schwer und du bewegst es trotzdem genauso gut. Also ich finde, das ist wirklich was. Es wird wirklich nicht leichter.
Man lernt auch, glaube ich, gleichzeitig einfach mit schwerem Gewicht umzugehen und deswegen musst du halt einfach dann noch schwere Sachen ertragen, wo du denkst, oh fuck, das wird jetzt noch schwerer.
Ja, ganz genau.
Wird's auch. Und da guckt man sich, das ist echt. Wollen wir jetzt noch ein kleines, zum Abschluss hier nochmal ein kleines praktisches zum Mitnehmen aus einem ganz anderen Thema geben. Ich habe euch ja meine kleine Warm-up-Problematik geschickt.
Ja.
Und vielleicht können da ja einige was mitnehmen, weil ich das schon öfter gemerkt habe, dass viele Leute einfach viel zu viele Warm-up-Schritte machen. Und vielleicht frage ich euch mal, wie gestaltet ihr euer Warm-up? Vielleicht ein bisschen generell, vielleicht ein bisschen dann auf die spezifische bezogen. Wie überlegt ihr euch, wie viel Warm-up-Schritte ihr zum Beispiel ihr macht bei einem Gewicht?
Also
was wäre zu viel?
Ja, ob es jetzt ein konkretes zu viel gibt, kann ich nicht so richtig sagen. Das hängt ja immer von der Situation und von der Person ab. Aber ich würde mal sagen, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Ist jetzt eine absolute Nullaussage, aber heißt für mich gut, wenn es gut zu bewältigen ist und mich nicht in meiner Performance einschränkt, dann versuche ich einfach die Schritte so groß wie möglich zu machen. Und dann hingehend zum Topset ein bisschen kleiner oder zum Topset-Gewicht ein bisschen kleiner. Aber ich versuche da schon einen Sweet Spot zu finden, dass ich mich nicht zu sehr verausgabe, ja, und versuche ein bisschen die Relation zu halten. Also wenn ich jetzt einen Topset für, keine Ahnung, für einen Triple mit 240 beim Kreuzheben habe, dann
machen wir was Runderes. Machen wir 250 und dann 250. Machen wir einfach für 100 vielleicht so. Da hat jeder ein konkretes Beispiel im Kopf dann.
Na gut, wir nehmen mal 200. So, ich möchte jetzt 200 heben. Set-Rap-Scheme ist jetzt immer egal. Aber dann mache ich ein paar, vielleicht 5, 6, 7, 8 Wiederholungen leer, wenn es sein muss. Muss aber auch nicht immer sein. Dann mache ich ein paar Wiederholungen, vielleicht, also ein Satz immer nur. Ein paar Wiederholungen mit 70, paar Wiederholungen vielleicht zwei oder drei mit 120, eine Wiederholung mit 170 und dann gehe ich an die 200.
Oh, das ist, da hätte ich vielleicht noch einen Zwischenschritt gemacht, aber ja, eigentlich nur einen Zwischenschritt vielleicht noch.
Ja, höchstens ja, einen. Also ich kommt auf so die Person
160, an, ne? 180, 200 zum Beispiel gemacht, weil ich finde so ja. Von 120 auf 170 auf 200 ist vielleicht für manche dann schon ein bisschen groß, wenn es wirklich so
klar, auf jeden
ein
Topset Fall.
Ist. Ich glaube, da ist so 120, 160, 180, 200 oder irgendwie sowas.
Oder 185, 200, das ist ja egal. So. Aber ja, ich persönlich wäre halt einfach zu faul, jetzt nochmal eine 20er, dann eine rote. Oder, ja,
ja, ja, das war, es muss halt praktisch bleiben.
Ja,
ne?
Genau.
Ich glaube, so um die 200 kann man so sagen, der letzte Sprung vielleicht 12,5 Kilo. Hm. Für manche 2,5 Kilo mehr, für manche 2,5 Kilo weniger. Dann bei so 150 mache ich eher immer so 10er-Sprünge. Und dann bei 100 eher so 7,5er und dann darunter 5er, bei 50 vielleicht nur noch 2,5er. Ich glaube, das ist vielleicht so eine Faustregel, die man ganz gut nehmen kann. Aber dann halt gucken, wie es einem selber passt. Ne?
Kann ja.
man
halt immer ein bisschen generell muss ich sagen, wenn ihr Trainees seid, dann schreibt gerne mal eurem Coach auch, was ihr für Sprünge macht, weil das ist immer ganz interessant. Weil dann kommt manchmal wirklich die absurdesten Sachen raus. Ich habe beim Wettkampf auch was ganz Wildes gesehen. Der Sportsfreund ist mit 200 Kilo in der Beuge raus, hat gemacht 70, 120, 170, 180, 190 und ist dann raus mit 200.
Was? Eieiei.
Und ich dachte mir auch so, okay, das muss sich ja wirklich komplett scheiße anfühlen für ihn.
Und was hat er dann für Schritte danach gemacht?
Dann hat er gemacht
30 Kilo Schritte.
210 und dann 225. Also, der wurde vercoacht. Der wurde wirklich vercoacht. Ich weiß nicht, was der
ja,
da gebaut hat.
Sieht so aus, ja.
Vor allem von 200 auf 210 und dann wieder ein 15-Kilo-Sprung hat für mich gar keinen Sinn ergeben.
Ja, ja, total. Also die Sprünge sollten halt kleiner werden.
Ja.
Speziell auf den Wettkampf gezogen kann man sagen, vielleicht der Sprung vom zweiten oder vom letzten Warm-up auf den Trittversuch sollte vielleicht dasselbe sein wie auf den Zweitversuch, beziehungsweise vom vorletzten Warm-up auf letzte Warm-up der gleiche wie zum Trittversuch. Wenn es sich anbietet, kann man das im Training auch so machen, dass vielleicht das letzte Warm-up, die Steigerung dahin dieselbe ist wie zum Maximalversuch, wenn es sich anbietet. Manchmal ist es einfach Quatsch mit dem Loading, aber dann weiß man gleich, okay, die Erhöhung kommt nochmal. Ja, und davor, wie Falk schon sagt, sinnvolle Sprünge machen. Wenn ihr euch ein bisschen kalt fühlt, dann solltet ihr nicht irgendwie 1000 Warm-ups machen, sondern macht halt ein paar mehr Wiederholungen mit einem super leichten Gewicht oder geht halt vorher eine Runde Radfahren oder Springseil springen. Und dann spart halt eure Energie. Also man sollte sich halt fresh fühlen für den Erstversuch.
Ja, finde ich auch. Ich frage mich auch immer so ein bisschen, wo dieser Approach herkommt, dass dann so ganz, ganz viele, ganz kleine Schritte gemacht werden. Also ich habe dann immer so das Gefühl, dass die Leute Anlauf nehmen wollen und sagen, okay, naja, ich mache jetzt so ganz viele kleine Schritte und dann...
Na, oder dass sie testen wollen, ob es denn geht irgendwie oder so ja. ähnlich.
Ja, wir sind nicht aber zum Testen ja. hier, wir sind zum Trainieren hier.
Richtig.
Ja, aber Kona fand ich gut. So, das ist jetzt ein Aufruf an alle. Schickt mal eurem Coach Deadlift Bench Squad, eurem Coach mal eure Warm-Up-Schritte und fragt mal, ob die so in Ordnung sind. Und bei vielen wird es heißen, jo, alles super, bei anderen gibt es da vielleicht super Verbesserungs-
kann man vielleicht noch was rausholen.
Gelegenheiten.
Ja, das glaube ich halt auch. Ich finde auch, viele sind ein bisschen so eingeschüchtert oftmals von größeren Gewichtssprüngen. Aber ich finde, gerade wenn es auf den Wettkampf geht, du hast im Wettkampf nicht so die Stange und das Rack und alles für dich so. Ich finde, da muss man dann auch mal so ein bisschen mit größeren Sprüngen auch voll okay sein. Also es müssen jetzt keine Red Plate Progressions, vielleicht sollte ich kein Stück Schokolade dabei essen. Es muss jetzt keine Red Plate Progression sein. Aber trotzdem, so ein bisschen größere Sprünge sind auf jeden Fall meiner Meinung nach zumindest keine dumme Idee.
Und man muss ja auch lernen, dann halt bei den Versuchen auch dieselben Sprünge zu machen
ja.
und sinnvolle Sprünge und sich Energie zu sparen.
Genau, genau. Also ich denke mal, Warm-up ist jetzt kein Hexenwerk, aber mit eurem Coach zusammen ist es auf jeden Fall mal wert, auch das abzuchecken, weil dafür ist der Coach ja auch da.
Und solltet ihr keinen Coach haben, aber gerne einen haben wollen.
Boah, Max, du streut dann wirklich die wildesten Werbevideos hier rein.
Dann haben Kona, ich und Falk, was ist denn das für eine Reihenfolge? Ach, wie der Bildschirm ist, ja. Haben noch Coachingplätze frei, glaube ich zumindest. Ich bin gerade immer so ein bisschen im Wochenrhythmus und mache da manchmal ein bisschen Pause, aber meldet euch gerne für die Warteliste. Falk, wie sieht's bei dir aus? Ist da noch ein Plätzchen frei oder bist du gerade
auch an der Kapazität? Ja, ich habe zwei offiziell noch frei und einer ist gerade in der Pipeline, deshalb würde ich wahrscheinlich sagen, ich nehme noch einen und dann mache ich erstmal dicht. Und warum lachst du eigentlich so dumm schon wieder?
Weil ich habe letztens irgendwo von, wer war denn das, Nick Manders oder irgendeiner, also einer von diesen ganzen Meme-Powerliftern, die so immer so schöne Memes posten, gesehen, dass man ja, oder dass jeder professionelle Coach unbedingt reinschreiben soll, ich habe nur noch 2 begrenzte und befristete Coaching-Plätze frei. Und ja, da muss ich natürlich sagen, also
künstliche Verknappung.
Ich habe allgemein jetzt noch aktuell 2 begrenzte und befristete Coaching-Plätze zu vergeben.
In meinem professionellen Coaching.
Für dein professionelles Powerlifting-Coaching komm ins Team.
Damit auch du den Progress siehst, den du verdienst, schreibe eine DM mit Total an
DM me alle. Total and I will help you.
And I guarantee you 50 kilos on your deadlift instantly in 2 weeks. Und ja, seriöser kann es jetzt nicht mehr werden, deswegen verabschiede ich mich. Danke, Corona, dass du deine Success-Story mit uns geteilt hast.
Es war, wie immer, ein Blumenpflücken. Es ist jedes Mal schön, mit euch die anderen Zuhörer zu unterhalten.
So, ZuhörerInnen, damit wir das auch nochmal korrekt... ZuhörerInnen,
bitte cancelt mich nicht schon wieder.
Korrekt gejammert
haben. Nicht schon wieder.
Das erzähle ich nächstes Mal, wenn ich im Podcast bin.
Also nächste Woche. Bald. Super, bis dann, ciao.
Tschüss. Warum du an deiner Erwartungshaltung arbeiten solltest.
Warum du an deiner Erwartungshaltung arbeiten solltest.
Ist da jetzt was dabei?